Ich denke auf Bauproduktebene, dass die Erdlehmmaterialien in Deutschland vielleicht sehr schnell zu einem neuen Standard werden. Die lassen sich so leicht in unser bestehendes Ökosystem und auch in die Bauökonomie einführen. Und glaube ich, werden wir alle vielleicht ein Stück weit so Materialjäger und Sammler, nicht nur wir Planer und Architekten, sondern vielleicht auch die Bauherren. Und ich glaube, dieses Bewusstsein zum Material, das würde ich mir sehr wünschen, dass sich das in der gesamten Gesellschaft mehr verbreitet.
Hallo und willkommen zu einer weiteren spannenden Folge unseres Podcasts Hallo Hamburg, Stadt neu bauen. Mein Name ist Sabine de Boer. In unserem Podcast sprechen wir mit verschiedenen Persönlichkeiten über die Zukunft der Stadt, über Wohnen, Nachbarschaft, Diversität und den großen Herausforderungen unserer Zeit. Unsere Städte wachsen, gleichzeitig müssen wir unsere Klimaziele erreichen. Doch darin liegt ein Widerspruch. Die Bauwirtschaft gehört weltweit zu den größten Verursachern von CO2-Emissionen und Ressourcenverbrauch. Gleichzeitig brauchen wir Wohnraum, Infrastruktur und lebenswerte Quartiere. Wie kann dieser Spagat gelingen? Können Gebäude künftig sogar CO2 speichern statt verursachen? Welche Rolle spielen neue Baustoffe, Kreislaufwirtschaft und internationale Erfahrungen? Und was können Städte wie Hamburg von Entwicklungen in anderen Teilen der Welt lernen? Darüber spreche ich heute mit einem Experten, der sich genau diesen Fragen widmet. Professor Dr. Philipp Misselwitz ist Architekt, Stadtforscher und Professor für internationale Urbanistik an der TU Berlin. Als Geschäftsführer vom Bauhaus Erde beschäftigt er sich mit einer der zentralen Zukunftsfragen unserer Zeit. Wie gelingt eine Bauwende, die Klimaschutz, Ressourcenschonung und soziale Verantwortung zusammendenkt? Seine Arbeit führt ihn dabei von europäischen Metropolen bis in schnell wachsende Städte und Regionen weltweit. Herzlich willkommen, Herr Professor Misselwitz.
Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ich mit Ihnen diskutieren darf.
Herr Misselwitz, Sie beschäftigen sich seit vielen Jahren mit Städten, Ressourcen und globalen Transformationsprozessen. Der Name Bauhaus Erde erweckt aber Assoziationen zum historischen Bauhaus. Woher kommt der Name und welche Idee steckt da eigentlich hinter?
Ja, die Assoziation ist bewusst gewählt. Die Idee entstand nämlich während der 100-Jahr-Feier des historischen Bauhauses 2019. Und da hat sich der Klimaforscher John Schellnhuber gefragt, was würden eigentlich die Bauhäusler der Weimarer Republik heute tun mit den veränderten Fragestellungen und vor allem auch der großen planetaren Krise, die sich eben um Ressourcenverknappung und Klimawandel handelt. Was würden sie eigentlich heute tun? Was wären die wichtigen Fragestellungen? Und die Referenz ist insofern auch ein bisschen eine Anspielung. Einerseits sind wir natürlich der historische Wert und der kulturgeschichtliche Wert dieser Bewegung des historischen Bauhauses ist ganz ungenommen und die inter- und transdisziplinäre Arbeitsweise und die Art, wie man global gedacht hat und eine positive Zukunft gedacht hat, das ist alles übertragbar. Aber natürlich sehen wir das historische Bauhaus auch als Teil eines problematischen Erbes der Moderne, die nämlich die Wende hin zu extraktiven Energie- und CO2-intensiven Baustoffen global vorangebracht hat und damit auch die Krise, aus der wir jetzt Auswege und Lösungen suchen, mit verursacht hat. Und deshalb auch der Zusatz, Erde, um den Unterschied auch darzustellen, um die Verantwortung, in der wir uns jetzt sehen, auch nochmal zu betonen.
Und beschreiben Sie mal kurz Ihre Institution. Wer kümmert sich im Bauhaus der Erde um diese Themen?
Ja, die Idee entstand 2019 und dann konnten wir dank einer großzügigen Starthilfe der Laudes Stiftung die Organisation aufbauen. Ich habe dann mich beurlauben lassen von meiner Rolle an der TU Berlin, um zusammen mit John Schellnhuber bei Null zu beginnen. Und ich bin ganz stolz, dass wir mittlerweile fast 60 Mitarbeitende haben. Das sind vor allem junge, sehr motivierte Menschen, die der historischen Tradition dieser Inter- und Transdisziplinarität treu auch aus ganz verschiedenen Disziplinen kommen. Wir haben zum Beispiel Kreislaufwirtschafter, Systemforscher, die datengestützte Szenarien entwickeln können. Wir haben aber auch Stadtplaner und Architektinnen und Materialökonomen und Handwerker. Und wir versuchen also, indem wir diese gemeinnützige Organisation so aufbauen, dass wir wirklich das System bauen verstehen, versuchen wir auch systemische Ansätze für Lösungen zu entwickeln.
Klingt interessant, wirklich. Und wie kommen Sie eigentlich zu Ihren Aufträgen bzw. zu Ihren Projekten? Wer klopft bei Ihnen an die Tür? Sind das Städte, Regierungen, Unternehmen oder Forschungseinrichtungen?
Alles zusammen. Wir haben keine Grundfinanzierung. Das ist durchaus einerseits belastend, andererseits aber auch gibt uns das eine große Agilität und Freiheit, die Themen selber zu bestimmen und zusammen mit Partnern zu entwickeln. Wir haben so ungefähr 50% Finanzierung aus öffentlichen Förderprogrammen, auf die wir uns bewerben, zum Beispiel Horizon Europe oder auch Programme der deutschen Bundesregierung. Und die andere Hälfte kommt aus gemeinnützigen Stiftungen, die zunehmend auch das Bauen als einen ganz wichtigen Hebel auf dem Weg zur Nachhaltigkeit erkennen.
Und mal eine Frage zwischendurch. Angesichts der Krisen, die rundherum um uns herrschen, beeinflusst das die Situation bei Ihnen? Oder sind immer noch alle in dieser Richtung unterwegs, dass sie sich um diese Themen kümmern und forschen und arbeiten?
Also wir bauen eine neue Organisation oft in einer Zeit, in der die Finanzierung für globale NGOs durchaus schwieriger wird. Das sehen wir. Wir sind da nicht unmittelbar selbst betroffen, aber sehen auch mit Sorge natürlich, wie das Commitment und auch der gesamtgesellschaftliche Konsens im Moment stagniert beziehungsweise teilweise sogar rückläufig ist. Und wir erleben dann, dass aber trotzdem mutige Stiftungen umso mehr in die Lücken treten, die vielleicht Engagement von Regierungen verursachen oder das fehlende Engagement von Regierungen verursachen. Ich will nicht sagen, dass das einfach ist. Allerdings erleben wir doch eine zunehmende Renaissance dieses Themas. Vor 5 Jahren war es noch relativ schwierig, überhaupt gehört zu werden. Wir haben zwar immer über nachhaltiges Bauen geredet, aber es ging vor allem um Energieeffizienz, um das Dämmen, um die Senkung sozusagen der Emissionen, die während des Gebäudebetriebs eintreten. Und der Hauptfokus bei uns liegt auf dem Material, das heißt die sogenannten grauen Emissionen, bei denen wir einen großen Nachholbedarf sehen, vor allem in der Forschung, in der Produktentwicklung und auch natürlich dann in der Praxis. Und da muss ich schon sagen, haben wir schon einiges auch gut gemacht, zusammen natürlich mit einem ganzen Ökosystem von unterschiedlichen Partnern, auch den Kammern, den Planungskammern, den Architektenkammern und vielen engagierten Architektinnen, Architekten in Deutschland. Das konnten wir so vor 5 Jahren noch nicht diskutieren.
Okay. An welchem Projekt arbeiten Sie aktuell mit besonderer Leidenschaft?
Wir verstehen uns als eine globale Organisation, die auch in Deutschland arbeitet. Aber im Moment entwickeln wir gerade neue Projekte zusammen mit Stiftungen, die vor allem das Bauen im globalen Süden verändern wollen. Also dort, wo unser Planet sich gerade am rasantesten und am schnellsten urbanisiert. Wir gehen ja davon aus, dass wir 2 bis 3 Milliarden neue Städte haben in den nächsten 15 bis 20 Jahren. Das heißt, ein enormer Zuwachs, der auch einen enormen Zuwachs an Bauaktivitäten bedeutet. Das heißt, während wir hier in deutschen Städten natürlich vor allem auch um Umbaukultur ringen und um die Neuinwertsetzung von bestehenden Strukturen und um Verdichtung, geht es im globalen Süden vor allem auch um ganz neue Städte. Man sagt, dass 2/3 der afrikanischen Städte zum Beispiel noch gar nicht gebaut sind oder dass wir damit rechnen, dass wir global noch einmal in den nächsten 20 Jahren genauso viele Gebäude, wie wir jetzt schon haben, nochmal dazugebaut bekommen. Mhm. Das heißt, das ist die ganz große Herausforderung und das passiert auch in Gesellschaften, die bisher fast nichts zum Klimawandel beigetragen haben, natürlich darunter leiden, aber in Gesellschaften, in denen das, ja, man könnte sagen, Klimanarrativ auch gar nicht wirklich entwickelt ist, aus gutem Grund.
Globaler Süden ist ja ziemlich weitreichender Begriff. Wo denn genau eigentlich?
Ganz genau interessieren wir uns gerade für die Region Ostafrika. Das ist Tansania, Uganda, Kenia, Ruanda oder auch in Westafrika Ghana, Nigeria. Aber auch die südostasiatischen Staaten wie Indonesien wachsen enorm schnell und zählen jetzt auch schon zu den am schnellsten wachsenden CO2-Emittenten. Wir entwickeln auch gerade Beziehungen zu möglichen Projektpartnern in Indien, in Vietnam, auf den Philippinen, in Malaysia. Das heißt also überall da eigentlich, wo wir gerade auch eine Konvergenz sehen von enormen Bauaktivitäten, enormen Materialbedarfen für die Zukunft und auch der Vorhandensein von Biomasse. Denn bei uns geht es vor allem auch um die Frage, wie können wir mineralische, extraktive, energieintensive Materialien durch nachwachsende, regenerative Materialien ersetzen.
Mhm. Aber kommen wir nochmal zurück nach Deutschland. Das Bauen wird ja hier in einem ganz anderen Maßstab umgesetzt. Sie haben es vorhin gesagt, hier werden keine großen Metropolen mehr gebaut. Wir bauen unsere Städte um und erweitern sie, weil Wachstum ist da, aber wir machen das in kleinen Schritten, nicht mehr der große Wurf. Und dabei wird deutlich, das haben Sie vorhin auch gesagt, dass die Bauwirtschaft ja und auch hier unter einem enormen Druck steht, ne? Wir brauchen diesen ganzen Wohnraum. Gleichzeitig muss der Bausektor den ökologischen Fußabdruck reduzieren. Deshalb nochmal die Frage, wie kann Bauen vom Klimaproblem zur Klimalösung werden? Geht das überhaupt?
Wir glauben, dass es grundsätzlich geht, aber dass es natürlich ein nicht ganz einfacher und schwieriger Weg ist. Worauf kommt es da an? Vor allem, glaube ich, müssen wir eben viel, viel stärker in der Zukunft den gesamten Lebenszyklus von Materialien betrachten, die wir für das Bauen einsetzen. Das heißt, wir sollten in Zukunft viel, viel stärker darüber nachdenken, mit welchen Materialien bauen wir, wo kommen sie her, welchen ökologischen Fußabdruck verursachen sie im System, sozusagen bei der Herstellung und bei überhaupt der Gewinnung dieses Materials und dann auf dem langen Weg, sagen, in die Baustelle und während der Nutzung und natürlich auch nach dem Nutzungszyklus. Und da haben wir eine ganze Menge von Themen, die hier zusammenkommen, nämlich Optimierung von Wertschöpfungsketten. Wir sollten in Zukunft viel weniger Material in den Baukreislauf einspeisen, viel bewusster das Material da einsetzen, wo es gut performt, wo es gebraucht wird. Das schließt durchaus auch Stahl und Beton ein, ohne die wir sicher in den nächsten Jahrzehnten erstmal nicht auskommen, aber eben nur so viel und nur da, wo wir es ganz unbedingt im Gebäude brauchen. Und dann geht es auch darum, diese Bauprodukte möglichst lang zu nutzen. Das heißt, man spricht da, der Fachausdruck ist Kaskadenoptimierung. Das heißt, wir müssen über verschiedene Lebenszyklen denken für Materialien und für Gebäude, um eben wegzukommen von dieser linearen, verschwenderischen Extraktion, Nutzung, Abfalldynamik hin zu einer tatsächlichen Kreislaufwirtschaft. Und eine ganz besondere Bedeutung haben für uns die naturbasierten Bauprodukte, die potenziell nachwachsend sind, also ähnlich wie wir auch im Energiesektor von regenerativen oder erneuerbaren Energien sprechen, können wir auch von erneuerbaren Materialien sprechen. Denn Biomasse ist tendenziell nachwachsend, wenn wir sie so entnehmen, dass wir keinen Kahlschlag in Wäldern verursachen, dass wir bewusst sozusagen Bauökonomien schaffen, die auch in die Natur wieder investieren, denn diese Investitionen brauchen wir dringend. Die Wälder stehen unter Stress. Der Klimawandel hat ja schon begonnen und verursacht riesige Schäden und Kalamitäten in Deutschland. Und dafür brauchen wir auch wiederum eine kluge Bewirtschaftung, die wirtschaftlich tragfähige Pfade aufzeigt, wie wir Land- und Forstwirtschaft einerseits wirtschaftlich lohnend und auskömmlich gestalten können für die Menschen, die davon leben, und andererseits aber auch die Natur gleichzeitig so umbauen, dass sie klimaresilienter wird und vor allem auch die Natur auch in ihrer Biodiversität gestärkt wird.
Mhm. Im Grunde genommen ist das ja nichts Neues. Also was Sie gerade gesagt haben, alle, die sich mit dem Thema Bauen, Wachsen beschäftigen, die in diesem Bereich unterwegs sind, wissen das. Und es gibt auch viele Pilotprojekte, die das schon umsetzen. In unseren Quartieren in Hamburg, überall auf der Welt, wandelt man als Stadtplaner oder Architekten von einem Pilotprojekt zum anderen und schaut sich das mit großen Augen an und ist begeistert. Und man merkt aber dann, dass diese Forschungsansätze kein Automatismus sind. Also man kann sie nicht ausrollen und sagen, so, jetzt baut ihr mal alle in diese Richtung, nur so. Also die Wirklichkeit im Moment ist noch ganz anders. Es wird viel in Beton und Stahl gebaut und auf der einen Seite, und auf der anderen Seite wissen wir aber, welche Baustoffe eigentlich besser wären. Wie kann man es schaffen, diesen Spagat zu lösen? Leisten Sie da als Institut einen Beitrag oder forschen Sie nur an neuen Baustoffen? Also nun, das ist ja für uns als pragmatisch arbeitende Menschen so schwer, ja, dann auch andere Menschen zu überzeugen, sag mal, guck mal, CO2, ne, das ist ja nicht, kostet ja leider noch nichts und es ist ein bisschen spürbar, aber nur manchmal, wenn Katastrophen sind. Ich glaube, das ist die große Herausforderung, auf der anderen Seite dann die ganzen Erkenntnisse, die Sie erarbeiten, umzusetzen?
Ja, ich denke, Sie haben da ein ganz wichtiges Thema angesprochen. Wir haben eine gerade auch in den letzten Jahren immer stärker florierende Innovationslandschaft und Forschungslandschaft zu diesen neuen Baustoffen. Da entdecken wir zum Teil ganz historische Materialien, die eigentlich schon immer Teil der Baukultur waren. Die entdecken wir neu und versuchen sie in neue Produkte umzudenken. Allerdings sehen wir eine riesengroße Lücke zwischen der Forschung und der Praxis, so wie Sie sie auch gerade beschrieben haben. Wir sprechen da auch manchmal von der Skalierungslücke. Das heißt, wie kommen wir eigentlich von dem Problem, wie lösen wir das Problem, dass wir, das nennen wir auch manchmal Hühner-Ei-Problem. Wir haben tolle Forschung, auch durchaus tolle Produktentwicklung, aber sie ist in der Skalierung, in der Masse nicht verfügbar. Sie wird nicht eingesetzt, geht nicht in den Mainstream ein. Und da sehen wir uns genau, da sehen wir eigentlich genau unsere Rolle. Wir sind kein Fraunhofer-Institut oder kein Leibniz-Institut, die an den Materialien von übermorgen forschen, sondern sehen uns eigentlich als Verknüpfer und Brückenbauer, die systemisch denken und die Fragen, genau diese Themen ansprechen, warum schaffen es diese neuen Bauprodukte, die wir dringend skaliert anwenden müssen, nicht in die Breite? Wie können wir die Innovationen verbreitern? Wo brauchen wir Anreizsysteme, auch Regulierungshilfen, um diesen neuen Bauprodukten ja ein Level Playing Field zu verschaffen und Barrieren aus dem Weg zu räumen, die sie oft auch noch teurer machen, als sie eigentlich sein müssten. Und das Problem ist natürlich, dass wir mit einer enorm wirkmächtigen Bauwirtschaft zu tun haben, die vor allem traditionelle Materialien auch skaliert anbietet und damit auch die sogenannte Economy of Scales voll nutzen kann, also preisgünstig anbieten kann. Und wir fragen uns, wie schaffen wir es, den neuen Bauprodukten Chancengleichheit zu geben? Denn wir sind überzeugt, dass wir eigentlich gar keine Vorschriften brauchen, die Bauherren vorschreiben, baut mit Holz. Wir wollen materialagnostisch sein. Wir wollen Vielfalt zulassen. Wir wollen die Kreativität von Entwerferinnen nicht einschränken. Wir brauchen aber viel bessere Rahmenbedingungen. Und wir glauben, dass wenn wir die Rahmenbedingungen fair gestalten, dass die naturbasierten Materialien von sich aus einen Vorteil haben und damit auch dann in den Sprung in den Mainstream schaffen.
Und bei wem setzen Sie an? Gehen Sie auf die Bürgermeister der Kommunen zu? Sprechen Sie mit den Bauunternehmen? Sprechen Sie mit den Investoren? Was genau machen Sie?
Ich nenne ein Beispiel. Wir haben ein Netzwerk gegründet, das heißt Build by Nature Germany. Das ist ein Netzwerk von Netzwerken in anderen europäischen Ländern, wie Frankreich, Großbritannien, Spanien, wo ganz ähnliche Netzwerke auch gestartet worden. Und dort sind mutige Unternehmerinnen, auch Vertreter von Städten drin, die nennen wir Frontrunner oder First Movers im Markt, die eigentlich gerne weitergehen möchten, als sie es bisher getan haben oder als also wirklich motiviert sind, intrinsisch motiviert sind. Und wir versuchen sie zu vernetzen, ohne Öffentlichkeit, hinter verschlossenen Türen, um untereinander die Fragen zu stellen, was sind die Hindernisse, die uns im Weg stehen, welche Brücken bauen wir, welche Wissenslücken bestehen noch, wo müssen wir ansetzen, um besser voranzugehen. Und wir hoffen so, dass wir durch diese First Mover im Markt dann auch das Vertrauen schaffen, die Präzedenzfälle schaffen. Und das sind keine Pavillone, sondern das sind ganz reale Projekte, das sind Bürogebäude, das sind Schulen, das sollen Wohnhäuser sein, sagen Mainstream-Projekte, die versuchen wirklich skaliert mit neuen Materialien und Konstruktionsweisen zu bauen.
Gut, sind da auch unter den First Movers ein paar Hamburger dabei?
Wir haben immer wieder ganz tollen Austausch, also sowohl mit der Verwaltung in Hamburg als auch mit Planern, Architekten und glauben, also Hamburg ist ja mit dem Hamburg-Standard oder auch mit der sehr progressiven Klimaadaptationspolitik wirklich auch ein Leuchtturm innerhalb von Deutschland. Das sage ich jetzt nicht nur, weil wir miteinander sprechen, sondern das meine ich ganz ernst.
Das freut mich.
Trotzdem sehen wir natürlich immer auch noch Luft nach oben. Und ein Punkt zum Beispiel sind natürlich die Kosten und auch die regulativen Hürden, die zum Beispiel Holzbau immer noch erlebt, die dringend angegangen werden müssen, um einfach das biobasierte Bauen in die Skalierung zu bringen.
Ja, diese Erfahrungen haben wir selber gemacht. Wir wollten eigentlich einen sogenannten Mobility Hub aus Holz bauen, aber da hatten wir dann außer Parken auch noch Quartiersnutzungen drin, Erdgeschosszonenmanagement, und das hat so viel Anforderungen an den Brandschutz dann verursacht, dass es letztendlich keine wirtschaftliche tragfähige Basis mehr war. Dann musste man doch die Konstruktion wechseln, und so spielt manchmal das Leben in diesem Bereich. Sie haben ja einen sehr breit gefächerten Aufgabenbereich. Also Sie sind Wissenschaftler, Sie sind in der Politik beraten, Sie beraten First Mover, Sie sind auch in der praktischen Stadtentwicklung unterwegs. Was bringt Ihnen denn am meisten Spaß? Eigentlich im Hörsaal die neuen Studierenden auszurichten, dass die alle zu First Movern werden, oder sind Sie gerne in der Politikberatung? Also was macht Ihnen am meisten Spaß in diesem Bereich?
Oh, da kann ich mich, glaube ich, gar nicht so richtig entscheiden. Ich kann nur sagen, meine Erfahrung mit Studierenden der neuen Generation ist, dass da ein unglaublicher Hunger da ist nach Wissen und nach Lösungsansätzen und nach Praxisbeispielen für ein neues Bauen. Da gibt es ein ganz hohes Bewusstsein von der Problematik des Bauens, und zum Teil treiben die Studierenden auch den Lehrkörper vor sich her, würde ich sagen, und organisieren sich die Zugänge zu dem Wissen, was ihnen die Uni nicht bietet. Das heißt, wir sind da eigentlich in Partnerschaft, und ich weiß, dass ich besser und auch ein interessanter Gesprächspartner für die Studierenden bin, wenn ich eben nicht nur im Hörsaal stehe, sondern auch in der Praxis arbeite und sie auch mit der Praxis verknüpfe und mit angewandter Forschung verknüpfe. So kann ich mich eigentlich nicht für das eine noch für das andere entscheiden, sondern sehe eigentlich die Chance in beiden, wobei wir da wieder bei Humboldt wären, zwischen der Einheit von Forschung und Lehre.
Ja, okay. Also eigentlich alles am liebsten überall. Wir haben gerade über Baustoffe, haben Sie schon mal jetzt angefangen zu sprechen, gesprochen über alternative Baustoffe. Können Sie mal kurz beschreiben, welche neuen Baustoffe so es gibt außer Holz und welche sehr vielversprechend sind für die Zukunft der wachsenden Städte?
Also wir gehen erstmal davon aus, dass wir immer die bestehende Landschaft, die Geografie, die bestehenden kontextuellen Faktoren berücksichtigen müssen bei den Materiallösungen. Das heißt, in einigen Regionen, selbst in Deutschland, sind die Voraussetzungen da einfach sehr, sehr unterschiedlich. Gerade in Berlin-Brandenburg, vor allem die Kiefer. Wir haben in Norddeutschland die Moore, die es wieder zu vernässen gilt, und auch Lehm. Also selbst in Deutschland ist eigentlich die geologischen und klimatischen und natürlichen Voraussetzungen bieten ganz unterschiedliche Zugänge zu Materialien, die wir nutzen sollen. Und diese regionale Spezifik sehen wir oft in den historischen Baukulturen. Das sind immer ein guter Ansatz, eigentlich zu fragen, wie haben die Menschen vor einigen hundert Jahren sehr, sehr nachhaltig gelebt und wie haben sie geschickt natürliche Ressourcen genutzt. Und wenn wir weiter rauszoomen, dann bauen wir natürlich in Südostasien vor allem mit Bambus oder in Zentralafrika mit ganz anderen Holzsorten. Allerdings gibt es auch immer wieder tolle Lerneffekte, wenn wir überregional Partnerschaften aufbauen und vom Lehmbau in Afrika für den Lehmbau in Deutschland lernen, was auch einige Mitarbeiter tatsächlich bei uns ganz konkret tun. Ganz wichtig ist aber, dass wir immer eine breite Palette von Materialien denken müssen. Auch Holz wird nicht alles leisten können. Das heißt, wir sind eigentlich für plurale und vielfältige kreative Lösungen. Gebäude sind immer Hybridgebäude. Wir denken in Systemen, wo ganz unterschiedliche Materialien zum Einsatz kommen, und wir müssen einfach die Materialien in ihrem Potenzial richtig gut verstehen und viel effektiver einsetzen.
Wir waren letztens bei einem Labor, die haben Baustoffe mit Myzel, also Pilzmaterialien, entwickelt. Ist das auch ein Baustoff der Zukunft oder ist das so ein Pavillon-Baustoff in Anführungsstrichen?
Das ist tatsächlich eine sehr spannende Frage, und wir arbeiten in enger Partnerschaft mit einem neuen Sonderforschungsbereich in der TU Berlin, der von Vera Meyer geleitet wird, einer Biologin, die tatsächlich wissen möchte, ob Mycelium sich in Massenprodukte skalieren lässt. Und ich glaube, da gibt es ganz spannende Denkansätze, und die Forschung in den nächsten Jahren wird zeigen, wie realistisch die sind. Gerade bei Leichtbaustoffen sehe ich durchaus großes Potenzial, ob das jetzt akustische Isolierplatten sind oder Dämmplatten, tatsächlich auch mit Pilzen zu arbeiten. Was wir auf jeden Fall da noch lösen müssen, wie wir ein bisschen zurückkommen von diesen sehr komplexen Produktionsinfrastrukturen, die wir jetzt dafür brauchen, und tatsächlich Materialien so auch produzieren können mit Pilzen, sodass sie sich kostengünstig eben für die breite Masse herstellen lassen.
Und ist es so, dass Sie, also Sie haben jetzt viele regional unterschiedliche Baustoffe genannt. Ist es so, dass praktisch diese unterschiedlichen Baustoffe alle gleich wichtig, wertvoll und skalierbar sind? Oder würde es Sinn machen, wenn Sie jetzt einen Baustoff herausgreifen, dass sich Ihre Forschung darauf konzentriert und dann zuschaut, okay, das ist der Baustoff, der vor Ort verfügbar ist. Wie kann ich den jetzt in einer wirtschaftlich tragfähigen Quantität herstellen und zur Verfügung stellen? Also anstatt immer tausend Bälle in der Luft zu halten, die dann hier und da in einem Pilotprojekt münden.
Klar, wir suchen uns natürlich auch die Lücken raus, wo wir wirklich Forschungsbedarf sehen und Produktentwicklungsbedarf. Und ich würde sie aber immer so, das eigentlich als eine Suche nach auch niedrig hängenden Früchten sehen. Eben keine Grundlagenforschung, sondern sehr angewandte Forschung. Und vor allem interessieren wir uns natürlich auch, wie wir Abfallströme neu nutzen können. Ich nenne mal ein einfaches Beispiel. Wir haben zum Beispiel einen Erdlehmstein entwickelt aus Materialaushub von Berliner Baustellen. Und alle Bauvorhaben generieren ja letztlich Aushub, der teuer untersucht werden muss, auf Verschmutzung, Kontamination geprüft werden muss und dann ebenso teuer auch in Halden oder zur Verfüllung von Kiesgruben oder Sandgruben abgefahren wird, zum Teil über weite Strecken von Berlin bis nach Brandenburg rein. Und wir haben dann festgestellt, dass wir mit den Daten, die wir ohnehin schon haben, eigentlich feststellen können, wie die Körnungsgrößen sind in dem Aushubgemisch. Und selbst mit geringen Lehmanteilen, also feiner Körnung, können wir tatsächlich Steine so verpressen, dass wir kein Zement brauchen, kein Binder, sie auch lufttrocknen können und damit einen wunderbaren Baustoff haben, der sich für 2- bis 3-geschossigen Wohnungsbau zum Beispiel super eignet. Und das ist so erfolgreich, dass wir schon eine Ausgründung haben aus dem Bauhaus Erde und die Firma Earthbound gerade in einem Hangar am leeren Flughafen Tegel die Skalierung erprobt und auch schon, also ich da ganz große Chancen sehe, eigentlich über diese Erdlehmsteine zum Beispiel die gängigen Kalksander- oder Zementbausteine zu ersetzen und auch sich ganz leicht eigentlich einzufügen in unsere. Wir können Mauern. 30-40% der Bauaktivitäten haben mit Mauerwerk zu tun in Deutschland. Das heißt also, genau da haben wir so eine niedrig hängende Frucht und können einen extraktiven Baustoff sehr leicht durch einen naturbasierten Baustoff ersetzen, der in diesem Fall zwar kein CO2 speichert. Das könnte er auch, wenn wir Biomasse dazugeben. Auch das ist ein Entwicklungspotenzial. Aber die den Energieeinsatz so stark runterfährt, weil wir eben nicht feuern, sondern Luft trocknen, dass er zu einem sehr umweltfreundlichen Werkstoff wird.
Also zusammengefasst, Sie setzen auf Holz und auf Erdlehmsteine, die Sie da in Tegel mal ausprobieren. Sind das die Baustoffe der Zukunft?
Zusammen auch mit einer ganzen Palette von anderen biobasierten Baustoffen. Wir hatten vorhin schon kurz die Moore angesprochen, die trockenliegenden Moore, die in Deutschland ja auch zu Emittenten wären und zwar zu ganz erheblichen, in Deutschland insgesamt in der Klimabilanz 8%. Und da mobilisieren wir auch auf EU-Ebene und nationaler Ebene schon sehr viele Fördermittel, um Landwirte zu ermutigen, diese Flächen wieder zu vernässen. Allerdings müssen wir dann auch die wirtschaftlichen Aspekte neu denken, denn Kühe können nicht auf zu feuchten Wiesen stehen und auf Mooren schon gar nicht. Und wir überlegen da, wie man tatsächlich mit der Biomasse, die auf einem wiedervernässten Moor wächst und jedes Jahr geerntet werden kann, Baustoffe erzeugt für Dämmung, für Innenwände, auch für Dachflächen und wie wir da eigentlich eine ganz tolle neue Ressource erschließen können und gleichzeitig auch die Wiedervernässung von Mooren wirtschaftlich tragfähig befördern können.
Was glauben Sie denn, welche Anreize man setzen müsste für Investoren und Projektentwickler, dass die mit ihren Erdleimsteinen bauen? Yeah. Also ich überlege das gerade, ob ich das könnte als Projektentwicklerin, ob ich das in meinen Konzeptausschreibungen reinbringe und sage, wenn Sie bei uns in unseren Quartieren bauen wollen, lieber Herr Investor, dann bitte nur Erdlehmbausteine, ob es dann Bewerbung geben würde oder nicht.
Ja, das sollten wir mal zusammen versuchen. Wir hatten tatsächlich über die Forschung und die Publikationen zu der Forschung hatten wir eine Anfrage von der Stadt Esbjerg in Dänemark, die ein neues Wohnquartier plant am Stadtrand und da auch große Erdmassen bewegen muss für Gründungen, auch für Regenwasserretentionsbecken und alles, was so zu einem neuen Stadtquartier dazugehört. Und sie haben uns eingeladen, den Boden zu erproben, die Körnungsgrößen zu untersuchen. Und wir haben festgestellt, dass tatsächlich das Material, was dort vor Ort entnommen wird und bewegt wird, sich einsetzen lassen kann für Erdlehmsteine. Und der nächste Schritt ist nun, dass die Stadt Esbjerg überlegt, den städtebaulichen Wettbewerb tatsächlich mit den üblichen städtebaulichen Festlegungen zu begleiten oder auszuschreiben und auch mit einem Gestaltungskatalog, der aber hier erweitert werden soll auf eine Materialebene. Das finde ich eine spannende Perspektive. Da gibt es noch wenig mutige Kommunen, die sich sowas trauen, aber wir brauchen genau diese First Mover auch unter den Kommunen, die Lust haben, sowas auszutesten. Und warum nicht? Also es kann kostengünstig, sogar günstiger angeboten werden als normale Materialien. Das Wissen entwickelt sich, kann eingespeist werden. Es ist sozusagen eine niedrig hängende Frucht, auch für größere Bauprojekte, auch für Schallmauern, für viele Infrastrukturprojekte ist sowas möglich. Und es gibt in ganz Europa eine neue Szene, die Erdlehmbau entdeckt, die auch sehr solidarisch miteinander kommuniziert, denn solche Produkte können sowieso nicht weit transportiert werden. Sie sind sehr schwer, sehr dicht und sind eigentlich lokal, regional einsetzbar. Wir haben auch ein ganz tolles Projekt, gerade auch von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt mitgefördert, entwickelt mit einem Bauunternehmen, die selber als Bauherr aufgetreten sind. Und dort haben wir diesen Erdlehmstein tatsächlich in einem mehrgeschossigen Bauprojekt konstruktiv eingesetzt.
Und das ist genauso wirtschaftlich wie Beton und Stahl.
Genauso wirtschaftlich, absolut. Also Pilotprojekte haben natürlich immer auch einen gewissen Nachteil, dass dazu viel Zusatzarbeit für die Begleitforschung anfällt und der Planungsprozess sich natürlich auch verzögert. Deshalb ist auch der Ansatz von einigen Bundesförderprojekten und auch den Förderprojekten der Deutschen Bundesstiftung Umwelt, dass genau dieser Mehraufwand für so ein Pilotprojekt abgefedert wird, durch einen Teil öffentlicher Förderung, aber alle Ergebnisse werden veröffentlicht und sind replizierbar und genau über solche Pilotprojekte kommt man dann eben tatsächlich in die breite Anwendung.
Na gut, also wir sind ja hier sehr stark im Hamburg-Standard, Sie haben das selber schon vorhin erwähnt. Hamburg versucht eben die Kostenexplosion dadurch zu reduzieren, indem man schaut, was muss wirklich gebaut werden, was kostet jedes Bauteil. Es gibt eine Punkteliste, die wurde dann auch nochmal quergeschaltet mit dem CO2, so weiter, um eben diese Kosten runterzubringen und das Bauen wieder in Anführungsstrichen bezahlbar zu machen und damit auch durchgegeben an die Mieter wieder attraktive Mieten zu erzielen. Das müsste man natürlich dann verschränken mit dem ganzen Wissen, was Sie erarbeiten. Und wenn das beides zusammengeht, dann wäre das der Durchbruch für eine Bauwende, die sowohl das Bauen wieder kostensparend ermöglicht, aber gleichzeitig eben auch dieses Thema Bauwende, CO2 und so weiter mitdenkt. Also das muss man zusammenbringen, sonst sind alle in ihren Sektoren unterwegs und da gibt es dann nur in jedem Bereich einen First Mover, aber die bewegen sich halt nicht quer, sondern immer in ihren eigenen Bahnen und das wird die Kunst sein.
Absolut. Das ist das große Vorteil natürlich gegenüber den naturbasierten Materialien, dass sie ja mehr kosten. Das ist zwar alles schön und gut für die Umwelt, aber können wir uns vielleicht jetzt gerade noch nicht leisten. So sind oft die Argumentationen und die möchte ich auch gar nicht wegwischen. Da müssen wir genau hinkommen, dass wir zeigen, dass diese naturbasierten Materialien nicht nur Parität haben und also Kostengleichheit mit Extraktiven, sondern auf Dauer eher noch günstiger werden. Und das ist nicht leicht. Also wir sind da auch selber gerade in dem Netzwerk, was ich erwähnt habe, dem Build by Nature Germany Netzwerk und dem Baukosteninstitut in Deutschland unterwegs, nochmal ganz genau zu schauen, wo gerade beim Holzbau die Kostentreiber sind. Oft haben wir eben bisher als Referenzprojekte vor allem Pilotprojekte, die keine Standardprojekte sind und deshalb auch von sich aus vielleicht teurer geplant werden, komplexer geplant werden. Und wir haben dann natürlich auch, da fehlen uns zum Teil tatsächlich auch Berechnungsgrundlagen immer noch, die wir versuchen jetzt nachzuentwickeln. Und dann sind auch viele dieser Kosten prozessbedingt. Manchmal wird sich dann eben erst am Ende nach den Entwurfsphasen bei der Vergabe entschieden, das vielleicht in Holz zu bauen und dann sind teure Umplanungen erforderlich. Dann haben wir manchmal gar nicht die Kompetenzen in den Kommunen oder auch selbst in den Architekturbüros. Die müssen dann erst dazugekauft werden. Das heißt, da brauchen wir Kapazitätsentwicklung. Und dann ist natürlich die große Diskussion, was sind die wahren Kosten von Bauprodukten? Und da denke ich, dass wir eben tatsächlich zu einer, ja, da sind wir auch bei den Themen CO2-Bepreisung. Und wenn wir sozusagen die Folgekosten, die wir vergesellschaftlichen für Beton mit einpreisen, dann ist auch jetzt schon, sind die naturbasierten weitaus günstiger.
Okay, als Iber Hamburg entwickeln wir große Quartiere wie Oberbillwerda, ein ganz neuer Stadtteil, Fischbäckerräten. Wo sehen Sie bei uns als Projektentwickler oder wo sehen Sie bei der Entwicklung ganz neuer Quartiere einen Hebel, um Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft von Anfang an mitzudenken? Tun wir natürlich, aber mich interessiert Ihre Perspektive.
Es gibt ja viele Themen, die nicht unwichtiger werden, dadurch, dass wir jetzt auch stärker über das Material denken. Das Material kommt einfach dazu. Also zum Beispiel denke ich, also ganz wichtig natürlich, und da gab es ja in den letzten Jahrzehnten viel Bewegung und viele Sensibilisierung, dass wir gemischte Quartiere brauchen, indem wir lebendige und auch kompakte Quartiere erzeugen, die gut angebunden sind und so weiter. Da sind Kommunen zum Teil auch schon sehr, sehr gut unterwegs und da haben sich neue Standards entwickelt. Dann natürlich ist dieses ganze Thema der Klimaanpassung. Wir sind ja schon im Klimawandel und wir haben mit Extremwetterlagen zu tun und müssen also über passive Kühlung nachdenken oder auch über extreme Regengüsse und Entsiegelung und so weiter. Also diese ganzen Diskussionen entwickeln sich ja auch parallel mit. Aber ich glaube trotzdem, dass wir in Zukunft gar nicht umhin kommen, auch ein festes CO2-Budget für das Bauen zu vergeben. Und dass einige Länder in der EU wie Dänemark oder Frankreich, Holland sind da schon vorgeprescht. Die EU hat das in ihrer Architektur, in ihrem Fahrplan Richtung Klimaneutralität drin. Diese Novellen der Gebäudeenergiegesetze, die eben stärker in Zukunft pro Bauprojekt verbindliche Treibhausgasemissionsbudgets vergeben. Und dann kann sich der Bauherr entscheiden, ob man lieber einen kleinen Betonbunker baut, der sicher auch Charme und Berechtigung hatte in einigen Stellen oder vielleicht eben dann ein dreigeschossiges oder fünfgeschossiges Holzhaus, was insgesamt sicher dann dasselbe CO2-Budget wäre.
Ja, in diese Richtung denken wir auch. Wir wollen natürlich keine kleinen grauen Bunker, sondern lieber freundliche Geschosswohnungen dort bauen und deswegen denken wir auch an diese CO2-Budgets. Eigentlich immer fordern wir von unseren Bauherrinnen und Bauherren QNG-Siegel. Da werden ja auch verschiedene nachhaltige Aspekte beleuchtet, auch ein CO2-Budget. Ja. Darüber dürfen Sie nicht hinaus. Das steht so ein bisschen im Fokus jetzt, weil viele die damit verbundenen Zertifizierungskosten in den Vordergrund stellen und wir überlegen, kann man die Ziele auch anders erreichen. Aber genau in diesem Sinne. So, jetzt haben wir ganz viel klein-klein und mal einen tiefen Blick in die Materialien geworfen. Jetzt möchte ich doch nochmal Ihre globalen Kenntnisse diskutieren. Sie sind ja viel unterwegs und haben gerade den globalen Süden, Ostafrika und überall, wo Sie arbeiten, benannt. Welche Innovationen entstehen dort, die wir häufig übersehen und die vielleicht auch hier in Europa in die Umsetzung gehen könnten oder einen Anstoß zum Umdenken nochmal aufwerfen könnten? Gibt es da was?
Absolut. Also es gibt überall auf der ganzen Welt ganz tolle Pioniere, Erfinder, Experimentierer, die allerdings auch da enorm zu tun haben, sozusagen den in die Skalierung, in die Masse zu kommen und wirklich skalierte Wirkungen zu erzeugen. Zum Beispiel sind wir in Bali, in Indonesien, sehr intensiv unterwegs und haben da mit Architekten und Büros zu tun, die schon seit Jahrzehnten wunderbare Strukturen mit Bambus realisieren und Erde, also ganz traumhafte Orte. Allerdings sind die Auftraggeber vor allem touristische Auftraggeber von Eco-Lodges oder Retreats, in denen man wunderbar in ganz tolle Oasen eintauchen kann und die so schön sind, dass man sie sich gar nicht vergleichen lassen mit ähnlichen Orten in Deutschland, in einem tropischen Klima. Aber unser Ansatz ist dann genau aus dieser Bubble, aus dieser Komfortzone auszubrechen und zu fragen, wie kriegen wir das skaliert? Warum haben wir diese wunderbare Oase, in der alles technisch gezeigt wird, was geht. Und 2 Kilometer weiter in einer rasant wachsenden Stadt wird nur in Stahl und Beton gebaut, zum großen Teil auch noch mit importierten Materialien. Wie kann es sein und wie können wir da die Verknüpfung und die Brücke schaffen? Und da sehen wir auch unsere Hauptrolle, also diese Innovationslandschaft eigentlich zu stärken, sichtbarer zu machen, zu verknüpfen mit Marktteilnehmern, auch gegenüber der Regierung, in den Regierungen Sichtbarkeit zu geben. Oft ist unsere Rolle auch als Außenstehende mit einem durchaus europäischen Blick ist da gar nicht schlecht, weil wir die Situationen spiegeln und die Chancen auch nochmal spiegeln in lokalen Ökosystemen, die so schwer lokal zu erreichen sind.
Haben Sie ein Lieblingsprojekt oder ein Best-Practice-Projekt, wo wir alle mal gerne hinreisen möchten und Stadtplanende reisen ja so gerne und schauen über den Tellerrand? Haben Sie einen Tipp für uns?
Ich kann mich jetzt gerade nicht so ganz entscheiden, aber weil ich gerade über Bali gesprochen habe, da haben wir tatsächlich geschafft, ein Pilotprojekt zu bauen, in dem wir nochmal die Vielfalt von ja, industriell verarbeiteten Bambus aufzeigen und in dem man wirklich entdecken kann, wie spannend dieses Material ist, was ja innerhalb von wenigen Jahren zu nutzbaren Stämmen hochwächst oder Halmen, sagt man es ja eigentlich, ein Gras. Und wir haben es geschafft, dort einen kleinen Ort zu schaffen für eine lokale Nachbarschaft, in dem man sich ganz traditionell immer unter einem großen Dach trifft. In unserem Fall ist das Dach und die Struktur vollkommen aus Bambus und das ist ein wunderschöner Ort, der auch ganz toll angenommen wird und über den wir dann auch die Regierung überzeugen konnten, in Indonesien tatsächlich Bambus stärker in den nationalen Schulbau aufzunehmen und als nächsten Schritt hoffentlich auch in den sozialen Wohnungsbau. Und das wäre der große Durchbruch. Und da ist manchmal wirklich so ein gebautes Projekt, was man riechen kann, befühlen kann, sehen kann, einfach so entscheidend, um das Vertrauen zu erzeugen und auch immer auch die Attraktion, auch die ästhetische Attraktion dieser Materialien allen vor Augen zu führen. Die gelten ja oft als rückständig, als ländlich und nicht als ja so ein die Sinne und auch die Fantasie anregendes Material. Das Projekt heißt übrigens Bale Bio und hat auch mehrere Preise gewonnen, sind wir ganz stolz. Wir schicken gerne noch mehr Material.
Okay, interessant. Ja, wir kommen zum Abschluss unserer Runde. Wir werfen dann mit unseren Gästen immer gerne einen gemeinsamen Blick in die Zukunft. Und da würde ich Sie gerne fragen, was glauben Sie, welche Innovation wird das Bauen in den nächsten 20 Jahren am stärksten verändern?
Ich denke auf Bauproduktebene, dass die Erdlehmmaterialien in Deutschland vielleicht sehr schnell zu einem neuen Standard werden. Die lassen sich so leicht in unser bestehendes Ökosystem und auch in die Bauökonomie einführen. Da ist so viel Forschung schon passiert. Es fehlt jetzt die Skalierung, aber die Projekte werden jetzt kommen in den nächsten Jahren. Und ich glaube, so auf Gebäudeebene denke ich, dass wir mit Selbstverständlichkeit an CO2-Budgets uns gewöhnen werden in Zukunft und dann auch selber als Bauherren und als Nutzer vielleicht viel stärker auch das Bewusstsein bekommen, was passiert, wenn wir ein bestehendes Material aus einem anderen Gebäude in einem Kreislaufsystem einbauen und dafür in der Modellierung des Budgets eine Null angerechnet wird. Und wo können wir über biobasiertes Bauen tatsächlich negative Werte schaffen? Und glaube ich, werden wir alle vielleicht ein Stück weit so Materialjäger und Sammler, nicht nur wir Planer und Architekten, sondern vielleicht auch die Bauherren. Und ich glaube, dieses Bewusstsein zum Material, das würde ich mir sehr wünschen, dass sich das in der gesamten Gesellschaft mehr verbreitet.
Vielen Dank, Herr Misselwitz, und vielen Dank für die spannenden Einblicke in die Arbeit von Bauhaus Erde. Ich sage auf Wiedersehen und weiterhin viel Erfolg bei Ihrer Arbeit.
Vielen Dank und Grüße zurück nach Hamburg.
Ich bedanke mich bei unseren Zuhörenden recht herzlich fürs Einschalten. Unser Podcast Hallo Hamburg Stadt neu bauen erscheint alle 4 Wochen. Wenn Sie sich für die Projekte der IBA Hamburg interessieren, folgen Sie uns gerne auf Social Media oder werfen einen Blick auf unsere Internetseite www.iba-hamburg.de. Mein Name ist Sabine de Buhr und ich sage auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.